Fast schon sind es Zufälle. Auf jeden Fall aber Assoziationsketten, die mich manchmal zu Themen bringen, die mir eigentlich vertraut sind, an die ich aber lange Zeit nicht mehr gedacht habe. Heute war das eine Kommunikation auf Twitter, die mich zu dem Höhlengleichnis in Platons Politeia zurückgebracht hat. Platon ist nicht zu denken ohne Sokrates. Sokrates ist nicht zu denken ohne Platon. Die zwei hängen ganz eng miteinander. Sokrates war der Lehrer Platons. Und von Sokrates selbst wissen wir eigentlich nur über Platon, da Sokrates selbst nicht geschrieben hat. So ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden bedeutenden antiken griechischen Philosophen. Ich bin heute als mal wieder auf das Höhlengleichnis gestoßen und dieses Gleichnis hat bei mir wieder einmal eine Gedankenkette losgetreten, die es, wie ich finde, durchaus verdient hat, in einer Podcast-Folge in einem Audiobuch festgehalten zu werden. Kurz zum Inhalt. Im Höhlengleichnis wird erzählt, dass Menschen in ihrer Wirklichkeitswahrnehmung oftmals weit hinter dem an Erkenntnisfähigkeit zurückbleiben, was sie selbst glauben. Kurz zum Inhalt. Platon erzählt, dass man einmal annehmen solle, da säßen Menschen, die seit ihrer Geburt an so eine Art Stuhl gefesselt sind und schauen auf eine Wand. Hinter diesen Menschen brennt ein Feuer. Oder auch, es brennen mehrere Feuer. Zwischen diesen Feuern und diesen Menschen ist eine Mauer. Und hinter diesen Mauern tragen andere Menschen Gegenstände vorbei. Nun haben diese Menschen auf den Stühlen ihr ganzes Leben lang auf die ihnen gegenüberliegende Wand gestarrt und sind ganz logisch zu dem Schluss gekommen, dass das, was sie dort sehen, die Wirklichkeit sei. Aber von den Schatten, die sie da vor sich sehen, wissen sie nichts. Davon, dass hinter ihnen andere Menschen vorbeigehen und Gegenstände vorbeitragen und diese noch durch eine Mauer abgetrennt sind und dahinter auch noch Feuer brennen, davon wissen sie auch nichts. Und das Ganze findet in einer Höhle statt. Nun nehmen wir mal an, einer dieser Menschen wird befreit und muss sich dann umdrehen. Nun, zunächst einmal wird er von dem Feuer geblendet sein, bis er dann realisiert, oh, da hinten gibt es ja auch noch was. Und das, was wir da vorne sehen, quasi auf der Leinwand, damit schon eine Brücke zur Gegenwart gebaut, ist überhaupt nicht Wirklichkeit. Sondern die Wirklichkeit ist etwas anderes als das, was wir wahrnehmen. Und dann stelle man sich vor, dieser Mensch würde aus der Höhle heraufsteigen in das gleißende Sonnenlicht. Übrigens, hier haben wir eine Verdoppelung der Metapher des Feuers. Die Sonne, die alles erstrahlt, eine Metapher, die später in der Aufklärung wieder aufgenommen wurde. Aufklärung, Enlightenment, Sonne, die alles erhält, das aber nur am Rande. Ja, was würde dieser Mensch dann sehen? Zunächst einmal wäre er geblendet, er würde gar nichts sehen. Und dann würde er sich langsam der Wirklichkeit zuwenden. Wahrscheinlich würde er am liebsten draußen in der Sonne bleiben, aber dieser Mensch wird in der Vorstellung dieses Gleichnisses zurück in die Höhle geschickt und erzählt nun diesen Menschen, die dort nach wie vor auf ihren Stühlen, auf ihrem Stuhl festgebunden sitzen, dass das, was sie da sehen, nur ein Schatten der Wirklichkeit sei. Ja, wie würden diese Menschen wohl reagieren? Wie würden wir reagieren, wenn uns gesagt würde, dass das, was wir Tag für Tag als Wirklichkeit wahrnehmen, nichts anderes ist als ein Schatten genau dieser Wirklichkeit, die wir für so wirklich halten. Natürlich würden diese aus dem Sonnenlicht zurückgekehrten zunächst einmal für vollkommen verrückt gehalten. Ein Mensch der Gegenwart hingegen könnte nun sagen, naja gut, das Gleichnis, das Platon in Anlehnung an Sokrates hier formuliert, war für seine Zeit wohl angemessen, aber wir heute mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild, wir sind doch viel besser dran. Wir können mit Hilfe bildgebender Verfahren, unterschiedlichster Messinstrumente erkennen, was Wirklichkeit ist. Nun ja, darauf antworte ich mit einer Frage, die in Goethes Faust gestellt wird, nämlich die Frage nach dem, was die Wirklichkeit im Innersten zusammenhält. Und da stoßen wir selbst im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes sehr schnell unsere Grenzen. Wir können vieles erklären, was innerhalb des Rahmens von Naturgesetzen geschieht, aber alles, was darüber hinausgeht, bleibt uns fremd. Dieses Phänomen kennen wir seit Heisenberg als die heisenbergische Unschärfe-Theorie. Dieses Phänomen kennen wir aber auch aus der Soziologie, aus der sogenannten teilnehmenden Beobachtung, bei der die Tatsache, dass jemand etwas beobachtet, das Beobachtete selbst verändert. Ein kleines Beispiel. Wenn wir wissen, dass Kameras auf uns gerichtet sind, verhalten wir uns unter Umständen anders, als wir es tun, wenn wir davon ausgehen, dass wir unbeobachtet sind. Und auch die Naturwissenschaften gehen heute davon aus, dass die Naturgesetze, wie wir sie kennen, Gesetze sind, die innerhalb unseres Universums gelten. Diese Aussage lasse man sich einmal auf der Zunge zergehen. Naturgesetze, die innerhalb unseres Universums gelten. Das bedeutet ja implizit, also eingeschlossenermaßen, dass Naturwissenschaftler erstens von der Begrenztheit unseres Universums ausgehen und zweitens die Möglichkeit gar nicht für so unrealistisch erachten, dass außerhalb dessen, was unser Universum ist, was unsere Wirklichkeit ist, etwas existiert, das eben außerhalb dieser Wirklichkeit ist und für uns überhaupt nicht wahrnehmbar, ergreifbar, erklärbar, definierbar. Damit sind wir im Großen und Ganzen im Bereich der Unfähigkeit, die Wirklichkeit, der Unfähigkeit, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, zu erkennen. Gehen wir mal ein paar Stufen tiefer von diesen grundsätzlichen, sehr allgemein gehaltenen Aussagen weg und schauen uns mal an, wie wir heute Wirklichkeit wahrnehmen. Das zentrale Instrument zur Definition von Wirklichkeit heute sind Bildschirme. Ich sage jetzt ganz bewusst Bildschirme, weil es eben nicht mehr nur das Fernsehen ist, sondern beispielsweise auch das Internet und selbst das Radio als ein Definitionsmedium für Wirklichkeit wird mehr und mehr bildschirmlastig, zumindest für all diejenigen, die Radio im Internet hören. Ein anderes Definitionsmedium für Wirklichkeit sind Zeitungen und natürlich all das, was wir als Wissen bezeichnen. Was wir heute also als Wissen ansehen, muss diesen Anspruch, Wirklichkeit abzubilden, als einen sehr relativen Anspruch erheben. Diese Einsicht hat auch die philosophische Erkenntnistheorie mittlerweile gehabt und es hat sich daraus eine eigene Form der Theorie darüber entwickelt, wie wir überhaupt Welt wahrnehmen, wie sich Erkenntnis, wie sich Wirklichkeit für uns ausbildet. Und diese Theorie nennt sich Konstruktivismus. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass wir die Wirklichkeit, der Name sagte schon, konstruieren. Wir schließen an Dinge an, die wir wissen und versuchen all das, was uns darüber hinaus begegnet, mit dem, was wir scheinbar wissen, in einen Zusammenhang zu bringen. So konstruieren wir unsere Welt. Dieser theoretische Ansatz wurde auch kritisiert. Aber ich glaube durchaus, dass er einiges an Erkenntniswert in sich hat. Wer sich für die Kritik interessiert, möge das Ganze einfach einmal in eine Suchmaschine eingeben oder im philosophischen Lexikon zum Begriff Konstruktivismus nachschlagen. Dort findet sich einiges zu diesem Thema. Das, was wir heute sehen, ist also ein Konstrukt von Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst. Wir sehen Pressekonferenzen, Pressemitteilungen. Wir sehen, wie Menschen sich nach außen geben. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir die dahinterstehende Wirklichkeit wirklich kennen. Was wissen wir denn, welche Gespräche zu den Formulierungen geführt haben, die in Pressekonferenzen nach außen weitergegeben werden. Und in der Politik kann man es sehr gut beobachten, wie versucht wird, Wirklichkeit festzunageln, zu definieren, die Möglichkeit einer anderen Wirklichkeit auszuschließen. Formulierungen, die darauf hinweisen, sind beispielsweise, es kann doch nicht sein, dass. Oder der gesunde Menschenverstand weiß doch das. Und wie diese Formulierungen nicht alle heißen. Nein, Wirklichkeit kann auch ganz anders gedacht und gelebt werden. Wir werden mit diesem Phänomen überall dort konfrontiert, wo Kulturen die Wirklichkeit unterschiedlich wahrnehmen, aufeinanderprallen. Ich nehme mal ein Beispiel, das das Ganze sehr, sehr deutlich macht. Im westlichen Denken, das von der griechischen Philosophie und auch vom durch Buchstaben geprägten Alphabet geprägt ist, haben wir ein lineares Verständnis von Zeit und Geschichte. Also es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende und dazwischen ist es sozusagen ein Weg. Aber sowohl das Anfang als auch das Ende, sowohl der Anfang als auch das Ende, sind mitgedacht. Ganz automatisch. Gehen wir von einem linearen Zeitverständnis aus, das zum Beispiel darin ausdrückt, dass wir heute das Jahr 2010 haben und im vergangenen Jahr das Jahr 2009 und im nächsten Jahr das Jahr 2011, dann ist Geschichte ein Prozess, eher der in einer gewissen Form aufeinander aufbaut, der möglicherweise sogar ein Ziel hat, obwohl man das in der Geschichtstheorie durchaus sehr kritisch betrachtet. Im östlichen Denken, insbesondere im indischen Denken, hinduistisch und buddhistisch geprägten Denken, ist diese lineare Zeitvorstellung eine eher fremde Art der Wirklichkeitswahrnehmung. Dort denkt man eher in Kreisläufen. Entsprechend hat sich dort beispielsweise die Vorstellung der Wiedergeburt etabliert, während im westlichen Denken die Vorstellung der Bewährung in diesem einen Leben für das Wirklichkeitsverständnis prägend ist, zumindest für all diejenigen, die davon ausgehen, dass die Wirklichkeit, wie wir sie hier haben, eine fortlaufende ist. Also eine, die nicht nur einen Anfang und ein Ende hat, sondern eine, in der zumindest Menschen, vielleicht auch andere Formen von Leben, über das individuelle, in die Zeit hinein eingebundene Leben hinaus existieren. Das ist das von der Zeit befreite, sogenannte ewige Leben, wie man es beispielsweise im Christentum kennt. Inwiefern auch diese religiösen Vorstellungen dann wiederum Konstrukte sind, die dadurch geprägt sind, dass wir eben nicht in der Lage sind, über unsere Grenzen hinaus Wirklichkeit wahrzunehmen, ist eine ganz andere Frage. Und da bin ich an diesem Punkt. Über unsere Grenzen hinaus. Worin bestehen denn diese Grenzen? Nun, zunächst einmal, das hat Kant sehr schön gezeigt, in der Begrenzung unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit durch unsere Sinne. Mit unserem Sehsinn können wir nur, das ist jetzt naturwissenschaftlich gesprochen, bestimmte Wellenlängen wahrnehmen. Mit unserem Hörsinn können wir nur bestimmte Frequenzbereiche wahrnehmen. Und auch unser Tastsinn, unser Geschmackssinn, unser Geruchssinn sind eingeschränkt. Also in all unserer Sinnlichkeit, in all diesen Pforten, die aus unserer Individualität hinaus in die Wirklichkeit führen, sind wir eingeschränkt und nehmen die Wirklichkeit entsprechend eingeschränkt wahr. Das heißt, das, was wir sehen, ist beispielsweise etwas ganz anderes als zum Beispiel Insekten mit Facettenaugen sehen, ist etwas ganz anderes als Tiere sehen, die in der Lage sind, nachts sehr gut zu sehen. Wir sind hier beschränkt in unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit. Und im Rahmen dieser Beschränkung findet all das statt, was wir für Wirklichkeit halten, was aber auch irgendwie mit Wirklichkeit zu tun haben dürfte. Denn würden wir das, was ist, nicht wirklich treffen, würden all unsere technischen Geräte nicht funktionieren. Weil wir irgendwie doch die Funktionszusammenhänge der Wirklichkeit, mit der wir umgeben sind, zu verstehen scheinen. Zumindest funktionieren viele Dinge, die wir bauen, sei es Autos, sei es Computer, sei es Uhren, sei es was weiß ich was. Das heißt, unser Zugang zur Wirklichkeit ist zwar ein begrenzter, das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir nicht in der Lage sind, etwas von dieser Wirklichkeit wirklich auch zu erkennen. Wir müssen uns aber immer bewusst sein, dass das, was wir wahrnehmen, begrenzt ist. Dass das, was wir wahrnehmen, Schatten sind. Und damit bin ich wieder beim Ausgangspunkt dieses Podcasts, dieses Audiobooks. Die Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, besteht aus Schatten. Darauf weist uns das Höhlengleichnis in Platons Politeia auf jeden Fall hin. Und dieser Schattenbegriff kann jetzt sehr weit geführt werden. Ein Beispiel. Wenn wir heute Geschichtswissenschaft betreiben, beziehen wir uns auf Zeugnisse, die aus vergangenen Zeiten übergeblieben sind und konstruieren daraus unsere Zugangsweise zu dieser Welt, die sie damals war. Wir müssen uns dabei aber immer klar machen, dass unsere Zugangsweise zu dieser Welt immer eine ist, die von der heutigen Wahrnehmung von Wirklichkeit beeinflusst ist. Wir sehen nur Schatten der Vergangenheit. Wir sehen archäologische Artefakte, aus denen wir dann versuchen, die Wirklichkeit, wie sie einmal war, zu rekonstruieren. Wir haben schriftliche Quellen, die aber nur einen Teil der Wirklichkeit widerspiegeln, wie sie in vergangenen Zeiten gewesen ist, und rekonstruieren daraus unser Bild dieser Wirklichkeit. Ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie ein Mensch im Mittelalter gedacht hat. Wir können es nicht nachvollziehen, dass im Mittelalter die Vorstellung einer Hölle sehr real war, also einen unglaublichen Einfluss auf diese Menschen hatte. Wir können rekonstruieren, dass es so war. Wir können uns aber nicht mehr hineinfühlen. Und das bedeutet dann faktisch, dass auch unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit und von Vergangenheit eine sehr abstrakte Form der Wahrnehmung ist. Also alles, was wir heute im Geschichtsunterricht lernen, ist in einer gewissen Form abstrakt. All das, was wir im Unterricht zur Geschichte lernen, ist eine Abstrahierung, die von den Quellen, die wir haben, ausgeht und von diesen Quellen ausgehend etwas rekonstruiert. So wird das übrigens auch in Zukunft sein. Unsere Wirklichkeit heute wird für Menschen in 100, 200, 1000, 2000 Jahren eine abstrakte Form der Wirklichkeit sein. Möglicherweise sind all die Daten, die wir heute digital erzeugen, zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr lesbar. Und nur noch als Schatten präsent, indem beispielsweise in Büchern, die sich erhalten haben, davon berichtet wird, dass es ein Web 2.0 gab, dass es soziale Netzwerke gab, dass es Blogs gab und was weiß ich was alles. Und aus diesen Informationen müssen sich dann Menschen, die nach uns kommen, ein Bild der Wirklichkeit, wie wir sie heute haben, rekonstruieren. Wir haben keine Ahnung, wie dieses Bild aussehen wird, weil wir keine Ahnung haben, wie die Wirklichkeit aussehen wird, in der diese Menschen leben. Möglicherweise werden die Menschen auch zu rekonstruieren versuchen, was wir dabei gedacht haben, als wir zum Beispiel strahlenden Atommüll produziert haben, der über Jahrhunderttausende irgendwie sicher gelagert werden muss, um Menschen nicht zu schädigen. Und vielleicht wird er dann Menschen geschädigt haben. Und diese Menschen werden versuchen zu verstehen, wie wir eigentlich gedacht haben, dass es möglich ist, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Ob es gelingen wird, diese Denkweise so zu rekonstruieren, dass uns nicht nur Schuld zugewiesen wird, das ist offen. Denn wir wissen nicht, wie die Wirklichkeit in Zukunft konstruiert sein wird. Das Höhlengleichnis also bietet bis heute einen reichen Reflexionsrahmen für das, was Wirklichkeit ist, wie wir Wirklichkeit wahrnehmen und wie unsere eigene Wirklichkeit einmal wahrgenommen werden wird. Ich finde, das ist durchaus wert, ein wenig bedacht zu werden. Und da mir die Zeit jetzt davonläuft, sage ich an dieser Stelle, so viel für jetzt, mehr dann demnächst. Ciao.